Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 181. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich in den Rheingau gefahren und habe inmitten einer malerischen Landschaft Schloss Vollraths einen Besuch abgestattet. Bereits von Winkel aus wird der Blick frei auf das Schloss, umgeben von sanften Hügeln und Weinbergen. Eine idyllische Szenerie offenbart sich dem Blick des Besuchers. Besonders markant wirkt der runde Wohnturm aus dem 14. Jahrhundert, der als Wahrzeichen von Schloss Vollraths gilt. Dieser Turm verleiht dem Schloss, wie ich meine, einen wirklich einzigartigen romantischen Charme. Verabredet bin ich dort mit dem Geschäftsführer Ralf Bengel und dem Kellermeister Jochen Bug. Von den beiden will ich wissen, wie es einem so alten und traditionsreichen Weingut gelingt, Innovationskraft und Veränderungsbereitschaft an den Tag zu legen, ohne die Vergangenheit zu vergessen oder sie gar zu leugnen. So kommt es, dass wir darüber sprechen, worin der Kern der Identität von Schloss Vollraths eigentlich besteht, aus welchen Bausteinen diese Identität aufgebaut ist. Gibt es so etwas wie einen Wertekanon, der den Umgang mit der Natur, das soziale Miteinander und auch die Leitplanken im Prozess der Weinbereitung orientiert? Einen Wertekanon, der Halt gibt und den Handelnden eine klare Richtung weist? Natürlich reden wir auch über die Besitzverhältnisse, die Dynastie der Grafen Matuschka Greifenklau, ebenso wie die Nassauische Sparkasse. Wir reden über das besondere Terroir von Schloss Vollraths, die Stilistik der Weine und das aktuelle Portfolio. Logisch, dass wir auch die beiden aktuellen Großprojekte thematisieren. Die gerade abgeschlossene Umstellung der Weinbergsflächen auf ökologische Bewirtschaftung und den Bau des neuen hochmodernen Kellergebäudes, das derzeit in Hanglage direkt oberhalb des Schlosses errichtet wird. Der Neubau dient zum einen der Weinproduktion, aber auch der Energieversorgung des gesamten Schlosses. Mit Hilfe von Photovoltaik, Batteriespeichern und Blockheizwerk soll das Gebäude den Wärme- und Energiebedarf der gesamten Schlossanlage inklusive Weingut, Gutsrestaurant und Veranstaltungsbereich zu 80% aus erneuerbaren Energien decken. Die Trauben sollen in der neuen Weinhalle nach dem Gravitationsprinzip verarbeitet werden, weil das schonender sei und zu besserer Weinqualität führt. So zumindest erläutern mir das Geschäftsführer und Kellermeister. Deshalb nun Bühne frei für Ralf Bengel und Jochen Bug, die beiden Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Los geht's!
So, lieber Ralf, lieber Jochen, freue mich total, hier auf Schloss Vollraths bei euch zu sein und natürlich klasse, dass ihr bei Genuss im Bus hier heute dabei seid.
Gerne. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir auch mal Teil sein können und lieben Dank, Wolfgang, dass du uns mit in den Bus nimmst.
Es ist ja immer noch, ich war ja ein paar Mal schon hier in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, aber es ist immer wieder doch imposant, wenn man hier auf das Schloss zufährt und diese Szenerie insgesamt so von einer gewissen Entfernung betrachtet, die Weinberge drumherum, das ist schon, hat was Idyllisches, es hat aber auch was Altehrwürdiges.
Ich glaube, es ist schon ein besonderer Ort, da gebe ich dir recht und es ist auch eine Freude, dass wir hier arbeiten können. Schloss Vollraths liegt ja so ein bisschen versteckt, nicht so wie vielleicht andere prominente Orte, Schloss Johannisberg benachbart. Genau. Vom Rhein aus ist es gar nicht erkennbar, höchstens so mal die Spitze des Turms. Ist aber eigentlich ein großartiges Erlebnis, wenn man dann aus der Ortschaft herausfährt. Man fährt unter der Allee durch und auf einmal öffnet sich der Blick. Die Weinberge sieht man und Schloss Vollraths erscheint. Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, immer ein sehr freudiger Anblick. Ja.
Also ich glaube, wer mal hier war, behält dieses Bild, diese Szene in Erinnerung. Über was wollen wir heute reden? Das ist ja bei so einem Weingut mit so einer langen Historie, muss man sich da schon mal was raussuchen. Da könnte man ja tagelang sicherlich miteinander reden. Was mich vor allem interessiert, ist, wie es euch du als Geschäftsführer, als CEO und du, Jochen, als Kellermeister, wie es euch gelingt, hier diesen Spagat oder diese große Aufgabe hinzubekommen, Tradition zu bewahren, auf der einen Seite die Geschichte nicht zu vergessen und daraus möglicherweise auch Stärken und Lehren für die Gegenwart zu ziehen, aber gleichzeitig nicht in dieser Vergangenheit zu verweilen, sondern sich zu öffnen für die Herausforderungen der Gegenwart, das Weingut zukunftsfähig zu machen. Und zu all dem gehört meines Erachtens, glaube ich, so etwas wie eine Identität. Identität braucht Kontinuität, Identität braucht aber auch Innovation und Identität braucht auch Kommunikation nach innen und nach außen, damit das auch tatsächlich mit Leben gefüllt wird. Und ich denke, über diese Dinge würde ich gerne mit euch heute mal so reden, wie ihr quasi aus der Innenperspektive das wahrnehmt. Aber bevor wir da in medias res gehen, vielleicht zunächst doch nochmal zwei, drei Sätze. Vielleicht fangen wir mit dir an, Ralf. Wie bist du zum Wein gekommen und schlussendlich dann auch hier zu Schloss Wohlrads?
Ja, sehr gerne. Ich bin eigentlich von klein auf mit Wein in Kontakt gekommen und das Schönste ist ja, wenn man über das Produkt auch zu dem Thema kommt. Das heißt, vielleicht hört man es jetzt oder auch später in der Sprache, dass ich kein Ur-Rheingauer bin. Ich bin eigentlich Schwabe, bin in Heilbronn geboren, dort groß geworden, noch zur Schule gegangen, Abitur gemacht, bin aber in einem weinbaulichen oder weinbauähnlichen Betrieb groß geworden. Meine Eltern haben nämlich eine Rebveredlung geleitet, die der dortigen Genossenschaft zugehörig war in Heilbronn. Neben der Veredlung der Reben, der Rebschule, der Pflege waren auch noch einige Weinberge mit dabei, die wir da mitbewirtschaftet haben. Und da meine Eltern auch mit auf dem Betrieb gewohnt haben, war das für mich als Kind eher so, dass ich gedacht habe, das gehört eigentlich meinen Eltern und dann geht man da einfach immer mit und ist damit dabei und damit bin ich also etwas damit schon groß geworden und nach Abschluss der Schule macht man sich dann Gedanken, sagt, was möchte man denn jetzt machen und man geht in sich, überlegt und denke, naja, Wein trinken kannst du schon mal. Das wäre vielleicht ein Thema, was du machen kannst. Und da kam dazu, dass mein Vater auch schon hier in Geisenheim studiert hatte. Von daher kannte ich den Rheingau über ihn und auch die Hochschule. Habe dann entschieden, dass ich zunächst mal den Beruf richtig lernen möchte. Habe eine Winzerausbildung gemacht, auch schon in Geisenheim mit dem Institut für Rebenzüchtung. Und dann das Studium angeschlossen und habe Weinbau und Önologie studiert. Damals war es noch ein Diplom-Ingenieursstudiengang, hat sich ja jetzt geändert. Heute gibt es Bachelor- und Masterstudiengänge in Geisenheim. Nach der Ausbildung hatte ich dann verschiedene Stationen außerhalb des Rheingaus, auch erst im Badischen, in Baden-Baden, in der Ortenau, ein Weingut, Weingut Nägelsfürst, etwa 20 Hektar groß, wo ich mich um die Produktion gekümmert habe und dann über einen Zwischenschritt, aber nur einen kurzen Zwischenschritt in Rheinhessen, kam ich wieder zurück in den Rheingau, das ist jetzt aber auch schon 30 Jahre her, habe dort das Weingut Graf von Kanitz in Lorch geleitet, über fast 11 Jahre. Und von dort bin ich dann ein Stückchen den Rhein hochgesprungen nach Assmannshausen, die Domäne in Assmannshausen dann geleitet, mich also da auch um Rotwein gekümmert und im Zuge von Umstrukturierungen bei den Hessenstaatsweingütern Kloster Eberbach habe ich dann 2004 die Leitung der kellerwirtschaftliche Leitung übernommen und die Produktion übernommen, wo dann die ganzen Weinbergsbewirtschaftung und Weinausbau von ja, Assmannshausen über 100 Kilometer bis zur Bergstraße
dann Riesenbetrieb
beinhaltet war. Und darüber, da war ich 15 Jahre lang und jetzt seit gut sechs Jahren bin ich hier auf Schloss Wohlrads, habe mit meinem guten Freund und Kollegen Rowald Hepp eben den Kontakt aufgenommen und wir sind dann übereingekommen, dass er für sich einen Nachfolger sucht. Und so bin ich hier 2018 hierher gekommen und habe jetzt die Verantwortung für Schloss Vollrath. Natürlich im Wesentlichen erstmal das Weingut. Mhm. Wichtiger Bestandteil, aber Schloss Vollrath ist natürlich noch mehr. Es ist ein Veranstaltungsort, es ist ein Treffpunkt für Menschen, es ist ein Kulturgut und wir haben noch ein Gutsrestaurant, also auch der gastronomische Part. Das ist eine unglaublich abwechslungsreiche Aufgabe, die sehr, sehr viel Spaß macht und ich freue mich, dass ich diese Aufgabe habe übernehmen dürfen.
Wie fühlt man sich als CEO oder als Geschäftsführer von so einem gigantischen, auch traditionsreichen Betrieb?
Gut fühlt man sich. Gut, wie gesagt, sehr abwechslungsreich. Man hat mit sehr viel unterschiedlichen Aufgaben zu tun und dementsprechend auch mit sehr unterschiedlichen Menschen. Es ist natürlich herausfordernd. Auch in den letzten Jahren haben wir natürlich mit der Pandemie große Herausforderungen gehabt. Wir haben jetzt mit Ukraine-Krieg und der Energiekrise natürlich Themen gehabt, die neu waren, wo man sich immer wieder neu justieren musste. Wir haben jetzt aktuell, wo auch der Jochen sich sehr stark engagiert, das Thema, dass wir einen neuen Keller bauen, so dass wir ja den Betrieb zukunftsfähig aufstellen wollen und eben auch krisensicher aufstellen wollen.
Ja, über viele Dinge reden wir im Anschluss jetzt gleich noch. Jochen, aber du sollst auch mal sagen, wer du bist. Wir haben ja eben schon angedeutet, der Keller ist dein Revier.
Genau, ich bin der Kellermeister.
Genau.
Und ja, ich bin ein Rheingauer Bub. Ich komme aus Walluf und habe die Passion schon durch den elterlichen Betrieb im Prinzip aufgenommen mit Wein. Meine Eltern hatten einen kleinen Weinbürobetrieb in Walluf gehabt. Somit hat sich dann irgendwann die Entscheidung gestellt, ja, was mache ich beruflich? Ja, und als Rheingauer das halt selbstverständlich ist, wenn man im Winzerbetrieb groß wird, dass man in die Stapfen einfach reintritt. Allerdings hat mein Vater mir damals mit auf den Weg gegeben, naja, er ist Winzermeister, er kann dir den Außenbetrieb kann er mir zeigen, aber lern doch was im Keller und lern, wie das genau mit dem Wein so funktioniert. Und also habe ich mich entschlossen, als Weinküfer meine Ausbildung zu machen, damals im Schloss Reinhardshausen. Und nach der Küferausbildung habe ich dann 9 Jahre in der Winzergenossenschaft in Erbach gearbeitet und dann nochmal weitere 10 als Kellermeister dort. Und dann kam der Kontakt zu Schloss Vollrath. Man, der war schon vorher da. Als Rheingauer weiß man, was Schloss Vollrath ist. Und da gab es dann die Interesse, dass ich denn hier als Kellermeister arbeiten dürfte. Und das ist natürlich als Rheingauer, ich sag mal so, der Ritterschlag für einen Betrieb wie Schloss Vollrath arbeiten zu dürfen. Ja. Und auch die Vorstellung, hier Rieslinge zu machen, Spitzenrieslinge, die in der ganzen Welt verkostet werden. Das musste ich mir kein zweites Mal überlegen. Hab dann zugesagt, bin 2017, dann mitten im Herbst. Eigentlich war der Plan, zum Anfang des Herbstes zu kommen, aber 2017 war nicht ganz so einfach.
Nee.
Hatten Ende August einen Hagelsturm hier gehabt über Vollrath. Somit war der Herbst schon mitten im Gange. Ja, und quasi habe ich in Erbach noch ein bisschen gearbeitet und hier schon gearbeitet. Und quasi die Feuertaufe dann überstanden. Aber 2017 trotzdem ein toller Jahrgang mit viel, viel Arbeit gewesen.
Und du fühlst dich wohl.
Ein toller Start, ja, auf jeden Fall. Ich meine, du sagst es auch schon, man kommt hier rausgefahren und jeden Morgen sieht man Schloss Vollrath, ja. Das macht schon, das ist schon ein ganz besonderer Arbeitsbeginn, hierher zu kommen.
Aber du hockst nicht nur immer unten im Verlies, im Keller, im Dunkeln, oder?
Nein, also ich meine, in Schloss Vollrath ist es ja auch Besonderheit, es gibt nicht nur einen großen Keller, es gibt viele kleine, das heißt, man muss von dem einen in den anderen, muss man schon mal wieder hochlaufen, ja. Das ist auch was Schönes, ja. Nein, also ab und zu werde ich auch mal rausgelassen.
Also ja. er hat keine Sonnenallergie, er darf durchaus auch raus, ja.
Jochen, du hast gesagt, im Rheingau groß geworden. Wenn ich richtig zugehört habe, hast du auch im Rheingau deine beruflichen Stationen gehabt, Ausbildung, berufliche Stationen. Ich habe letztens nochmal auch Weine von euch im Glas gehabt. auch ein großes Gewächs. Und ich muss sagen, ich kannte die Weine auch früher. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr beeindruckt von der Komplexität, von der Feinheit, von der Frische. Also das hat mich richtig angefixt, diese Begegnung. Wo holt sich ein Rheingauer Bub Inspirationen? Ich kann mir vorstellen, man braucht als Kellermeister immer wieder Input. Man muss sich mit anderen auch mal austauschen. Man muss gucken, was sozusagen in der Welt passiert. Und ich habe zumindest, wenn ich die älteren Vollratsweine noch so erinnere aus den Nullerjahren etc., waren das ein bisschen andere Weine. Also da hat sich ganz deutlich was getan und du hast ja sicherlich einen Anteil. An der Stelle nicht im Detail, aber mich interessiert, wo treibst du dich in der Welt rum, wo holst du dir Inspiration und welche Weine hast du regelmäßig im Glas?
Also Inspiration ist tatsächlich so ein Punkt. Ich finde einfach, Riesling ist beeindruckend. Riesling hat so viel Vielfalt wie kaum ein anderer Wein. Deswegen ist es auch sehr lastig, was ich probiere. Also ich probiere vorwiegend Riesling oder ich trinke auch vorwiegend Riesling. Und natürlich habe ich viele Bekannte und viele Freunde auch in der Weinwelt. Ich bin jetzt auch ein sehr umgänglicher Mensch, damit auch sehr offen und lerne dadurch auch viele neue Leute kennen. Und für mich ist es immer ganz wichtig, auch offen über die Weine einfach sprechen zu können. Und da bin ich auch jedem Kollege auch immer, oder finde ich von jedem Kollegen willkommen, dass er mir auch seine ehrliche Meinung gibt. Weil es gibt mir dann immer persönlich den Input zu sagen, okay, was sehe ich da dran, was höre ich auch von den Kunden, ja. Und das ist der eigene Ansporn voranzutreiben, zu sagen, ah ja, was kann ich denn noch besser machen oder wie kann ich denn, für mich ist es immer wichtig, ich sage immer, für mich ist es wichtig, die Trauben aus dem Weinberg in die Flasche zu begleiten, weil das sehe ich als meine Aufgabe. Ich kann nichts herbeizaubern, was nicht schon in der Traube drin ist, sondern ich kann wirklich die Traube nur begleiten und die Umstände so angenehm wie möglich zu machen, damit am Ende ein Spitzenriesling draus wird. Ja, oder
das heißt, die Kommunikation mit deinen Kollegen draußen, dem Außenbetriebsleiter etc. ist ja dann elementar, ne?
Ja, ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch immer von Anfang an mit dran dabei zu bleiben, einfach auch jetzt zu sehen im Sommer, wie beginnt die Reife, wie entwickelt sich alles, wie ist die Blüte, das ist ganz wichtig. Ja. Und dann natürlich, ich sag mal Ende August, wenn es dann wirklich ums Kerngeschehen kommt und die Trauben langsam reif werden, ist es ganz wichtig, einfach dabei zu bleiben und das zu schmecken, was da passiert. Weil ich meine, mein Beruf ist eigentlich, Hauptpunkt ist schmecken, ja, was schmecken und riechen, ja. Und was tut sich da geschmacklich in der Traube, wie entwickelt sich so das Ganze, um da eine Vorstellung zu gewinnen schon von der Traube, was kann da für ein Wein draus werden?
Man ist ja heute in so einem Schubladendenken drin, ich will dir nur mal ein paar Dinge anbieten, bist du eher im Keller so ein Technikfreak, so eher interventionsaktiv oder eher interventionsarm unterwegs, um mal so die Gegensatzpaare da zu nennen?
Also ich glaube beides. Ich mag Technik. Ich finde auch immer wieder Technik begeistert. Und wenn ich mir die zu Hilfe nehmen kann, dann ist das ein super Ding. Ja. Man sollte sich nicht in Technik verlieren, ja, weil das kann es auch vieles kompliziert machen. Aber man kann sie zu Hilfe nehmen. Aber was ich auch liebe, sind Holzfässer. Ich liebe auch Tradition. Und das ist auch so ein schöner Grund, warum ich auch Vollrats bin. Hier gibt es viel Tradition.
Ja, ja, ja.
Und also ich glaube, das ist ein ausgewogener Punkt von beiden. Also man sollte sich vor der Technik nicht verschließen, die kann einem das Leben schon einfacher machen, aber man sollte auch nicht alles vom Tellerrand kehren, was jetzt alt oder traditionell ist oder nicht technisch ist.
Ja, Ralf, Stichwort Tradition hat er gerade ins Feld geführt. Was an der langen Tradition von Schloss Vollrats, ohne dass wir uns jetzt in einen Geschichtsdiskurs verlieren, was aber an dieser langen Tradition ist bewahrenswert, ist heute erinnerungswürdig, so dass man davon auch Stärke und Orientierung mit für die Aufgaben im Tagesgeschäft bekommt?
Tradition ist natürlich in so einem Weingut, wie wir haben, ein wichtiges Stichwort und wird hier gelebt. Wir sehen es natürlich so, dass Tradition nicht etwas ist, wo man nur zurückblickt, sondern eine Tradition hat man ja nur dann, wenn es, wie es im wörtlichen Sinne ist, fortgeschrieben wird. Ne? Es wird tradiert, also man gibt dieses Wissen, das man hat, weiter. Und ich glaube, das war entscheidend hier auf Schloss Vollraths, dass man über die Generationen hinweg Wissen aufgebaut hat, Wissen aufgeschrieben hat und dieses Wissen weitergegeben hat. Das ist auch unsere Aufgabe, Jochen, und meine Aufgabe, dass wir jetzt unser Know-how, das wir haben, so gut wie möglich dann dokumentieren, weitergeben werden in die nächsten Generationen. Es ist wichtig, dass wir die Weinberge, die der Betrieb ja seit zum Teil fast 1000 Jahre schon bewirtschaftet, dass diese Böden erhalten bleiben, dass die fruchtbar bleiben, sodass wir eben diese wohlschmeckenden Trauben auch produzieren können. Was für uns zum Beispiel die Schlussfolgerung war, dass wir von der intensiveren Bewirtschaftung in eine ökologische Bewirtschaftung übergegangen sind, den Betrieb vor 5 Jahren auf Öko-Weinbau umgestellt haben, damit einfach der Boden mit einer Artenvielfalt leben kann, dass die Fruchtbarkeit erhalten wird, dass wir blühende Pflanzen dort drin haben, Insekten anziehen, dass es nicht nur Reben sind, gleichwohl wir natürlich als Winzer das Hauptaugenmerk auf die Reben legen und wir wollen auch Trauben ernten, selbstverständlich. Mhm. Also wir überlassen nicht alles nur der Natur, aber wir wollen die Natur natürlich begleiten. Ja, die Tradition ist natürlich auch, das muss man sagen, ist schon eine Verpflichtung auch. Da haben wir natürlich auch Verantwortung, dass wir den Betrieb, die Immobilie, dass wir die instand halten, dass wir das als Kulturgut auch der Region zur Verfügung stellen. Unser Hof ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche offen. Jeder kann hier durchgehen, kein Tor wird verschlossen. Wir wollen uns zeigen, wir wollen uns erlebbar machen und wir wollen zeigen, was man eben hier im Rheingau produzieren kann, und zwar am besten produzieren kann, ist auch der Grund, warum wir da vielleicht so ein bisschen hartnäckig und stur sind. Und wir beschränken uns auf eine Rebsorte, nämlich den Riesling, 100% Riesling, weil wir einfach sagen, wir machen das, was wir gut können. Und das hat die Erfahrung, das ist ein Teil der Tradition, das hat die letzten Generationen gezeigt, dass das die Rebsorte ist, die hier am besten wächst. Warum sollen wir also etwas anderes anbauen, was vielleicht nur zweitklassig wäre? Im Riesling haben wir die Chance, erstklassig zu sein.
Nun seid ihr ja in einer besonderen Situation hier. Schloss Vollraths gehört der Nassauischen Sparkasse. Das heißt, das ist eine andere Nummer als ein Familienweingut. Es ist aber auch eine andere Nummer, als das zuvor war, im Besitz der Grafen Matuschka Greifenklau, die ja dann auch deswegen tragisch endete, weil das Geld fehlte. Ja, wie verhält sich so eine Sparkasse als letztlich ja verantwortlich auch für die Zahlen, die hier auf Dauer geschrieben werden? Sind sie, ich sag mal, renditehungrig oder sind sie geduldige Beobachter und Berater und Gönner?
Ja, ist die Nassauische Sparkasse, ich sag mal so schön, nolens volens, vor über 25 Jahren Eigentümer geworden ist, hat sie sich das ja wirklich nicht rausgesucht, sondern es war eben durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Graf Matuschka Greifenklau hatte, zum Insolvenzverfahren gekommen und nach dem tragischen Tod von Graf Matuschka ist sie quasi in die Fußstapfen reingerutscht und es gab lange Zeit wirklich eine Überlegung, was macht denn jetzt eine Sparkasse mit einem Weingut und noch mit einem Schloss? Das ist ja nicht die Kernaufgabe einer Sparkasse. Und nach reiflicher Überlegung damals gab es eben den Entschluss, dass man gesagt hat, es ist, auch die Sparkasse hat eine Verpflichtung für die Region, weil Schloss Vollraths ein Kulturgut ist. Und sie behält es als Eigentümer und lässt es bewirtschaften von Leuten, die etwas davon verstehen. Das heißt, die Nassauer Sparkasse begutachtet uns natürlich. Logischerweise müssen wir auch unsere Zahlen berichten. Aber den Betrieb, den dürfen wir so führen, wie wir es für richtig finden. Am Ende ist es eben so, dass jede Flasche Wein, jedes Essen, das verkauft wird, oder jede Veranstaltung, die bei uns verkauft wird, dazu beiträgt, dass wir das Schloss erhalten. Mhm. Und da haben wir natürlich einen, wie du angesprochen hast, vielleicht einen geduldigen Eigentümer, der nicht unbedingt den Gewinn abschöpfen möchte, wie das andere Investoren machen würden, sondern sagen, in ihrer Verpflichtung lassen Sie die Gewinne hier bei uns und wir dürfen sie verwenden, um das Schloss instand zu halten. Das ist im einen Jahr mal mehr, im anderen Jahr ist ein bisschen weniger. Aber wir machen das eben so, entwickeln das Schloss immer ein Stückchen weiter und können dadurch eben es instand halten und, wie vorhin schon angesprochen, auch den Rheingauer Bürgern und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Du warst ja nun auch bei anderen Betrieben vorher. Was glaubst du, ist der Vorteil oder was sind die Vorteile oder die Nachteile dieser, sagen wir mal, Organisationsstruktur, dieser Besitzverhältnisse?
Naja, so viele Unterschiede gibt es gar nicht. Ich glaube, wenn man sich hier im Betrieb einfach identifiziert mit dieser Aufgabe, dann ist es egal, ob man aus der Familie kommt oder ob man einfach die Verantwortung übernimmt. Man hat ja das gleiche Ziel. Wir möchten guten Wein produzieren. Wir möchten die Weinberge sehr gut, ordentlich bewirtschaften. Und wir möchten die Immobilie unterhalten. Das, nichts anderes macht eigentlich ein Familienweingut auch. Ne? Aufgrund der Größe ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich als zu, sagen wir mal, den meisten Familienbetrieben. Ne? Bei den Familienbetrieben ist, glaube ich, die Dienstbesprechung morgens am Frühstückstisch und da werden Dinge geklärt. Das findet bei uns eben hier in Büros statt, wo wir uns dann eben treffen, absprechen. Wir sind insgesamt 50 Mitarbeiter hier festangestellt, die in ihre unterschiedlichen Aufgabenverteilungen ihre Rollen haben. Und da muss natürlich versucht werden, über Austausch, Gedankenaustausch, über die Kommunikation, das sicherzustellen, was eine Familie einfach am Küchentisch macht.
Ich stelle mir nur vor, so eine Familie, wenn ich mir normal Winzerfamilie vorstelle, sagt der Chef, der Inhaber, ne, der Patron sagt, so wird's gemacht. Heute wird mit der Lese begonnen, morgen wird Pflanzenschutz gemacht und dann sind alle anderen müssen im Grunde genommen da im Takt laufen. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. Ist hier auch so ein, bist du das, Ralf? Du sagst jetzt hier, jetzt geht's los. Oder wenn das hier anders ist, kann es ja auch sein, dass dann die Entscheidungsprozesse länger dauern. Ne? Damit wird diskutiert und bis man dann in die Gänge kommt, ist es manchmal zu spät.
Ja, das ist natürlich so. Möglicherweise dauert es ein bisschen länger. Das kann schon sein, aber es ist vielleicht auch gründlicher. Und einen großen Vorteil hat natürlich diese Aufgabenverteilung. Wir haben die Chance, für jede Aufgabe Spezialisten dazu haben. Das heißt, derjenige, der einfach, so wie der Jochen, der einfach sehr guter Kellermeister ist, sich mit dem Wein auskennt, sich darum kümmern kann. Wir haben den Jochen Eberbach, der einfach draußen im Weinberg perfekt auch die ökologische Bewirtschaftung kann. Und dann haben wir jemanden, der im Vertrieb sich mit Kunden bestens umgehen kann und betreuen kann. Da hat es vielleicht ein Familienbetrieb schwieriger, weil alles in einer Person zu vereinigen, ist ja fast eine Unmöglichkeit. Ne? Man kann nicht der beste Winemaker sein, der beste Außenbetriebler und gleichzeitig der beste Verkäufer der Welt. Ich glaube, das ist für manche Weinbaubetriebe tatsächlich ein Problem oder Winzerfamilien. Das ist wiederum der Vorteil von uns, dass wir einfach sagen, ja, wir suchen uns an jeder Stelle einfach den Besten. Die Herausforderung ist, dass die Besten zusammenspielen müssen. Aber ich glaube, das ist bei Bayern München oder Borussia Dortmund nicht anders. Ne?
Ja, aber was du als Vorteil herausgearbeitet hast, würde ich dir zustimmen. Das ist Vorteil bei euch. Aber umgekehrt, das, was dann bei diesen Familienbetrieben dann zunächst mal als Nachteil erscheint, diese nicht Spezialist sein können auf allen Ebenen. Kann man wettmachen durch den Faktor Persönlichkeit und Authentizität, indem man dann einfach sagt, ja gut, ich kann zwar nicht gut verkaufen, aber ich stelle mich halt dahin, ich bin der Winzer, ich schenke dir den Wein ein und so bin ich halt. Ne? Und schon zieht das auch Leute an. Also da muss nicht immer der perfekt geschniegelte, gute, rhetorisch gute Verkäufer ja. davor einstehen. Das kann auch dann gegebenenfalls mal bei dem einen oder anderen Kunden als sogar als Nachteil angesehen werden.
Ja, wenn man sich so gestriegelt und geschniegelt vielleicht präsentiert, ich glaube, da legen wir aber ganz großen Wert drauf untereinander, dass wir sehr bodenständig sind hier, dass wenn man nach Schloss Vollrath kommt, man keine Scheu haben muss, dass hier etwas sehr Mondänes einen erwartet. Ich glaube, wir sind alle sehr zugänglich, bodenständig. Wir sind auch verwurzelt hier in der Region, auch mit Kollegen, so dass wir da offen sind für allen und also da niemanden abschrecken, das glaube ich nicht.
Jochen, wie ist das Arbeitsklima? Wie erlebst du es als Kellermeister, auch mit deinen Kontakten zu den anderen? Und wenn du mal dich auf die Adlerperspektive hochschwingst, was sind die Werte, die hier alle im Grunde genommen miteinander verbinden und auch leben?
Also ich finde, als ich hier auf Schloss Vollrath angefangen habe, und da muss ich so ein bisschen widersprechen, im Grunde genommen war das wie eine Aufnahme in Familie Schloss Vollrath. Mhm. Jeder Mitarbeiter arbeitet hier zusammen, jeder Mitarbeiter liebt es, hierher zu kommen und zu arbeiten. Ja. Somit sehe ich das schon so als nur eine große Familie, die halt nun mal nicht den gleichen Nachnamen trägt. Ja. Das ist halt so ein großer Unterschied. Wir sind schon alle zusammengehörig und wir versuchen immer das Bestmöglichste für Schloss Vollrath natürlich dann auch für uns machen, weil wir identifizieren uns, also ich persönlich identifiziere mich mit allen Weinen von uns, ja, weil das ist einfach, das ist das, was wir das ganze Jahr tun, wir erzeugen unsere Weine und ich glaube nur, wenn das liebt und sich identifiziert mit den Produkten, dann kann man das auch nur gut machen, ansonsten wird das relativ uniform, ja. Und natürlich gibt es in jeder Familie auch mal Ärger, ja, wobei ich dir da auch von vorhin widersprechen muss. Ja. Ich habe eine Tochter, die ist 3, die macht auch nicht, was ich will. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Bild nach außen, dass das so funktioniert, dass da einer sagt, wo es lang geht, aber ich glaube, in jeder guten Familie kracht es auch mal im Gebälk. Ja. Und genau das sind die Punkte, die man dann zum Ansporn nehmen kann und was besser machen kann, es weiterzuentwickeln. Und da ist halt Schloss Vollrath ist jahrhundertelang weiterentwickelt worden und ist zu dem gemacht worden, was es heute ist. Und jeder Mitarbeiter heute trägt da dazu bei, Schloss Vollrath in die Zukunft weiterzutragen.
Sowas sieht man ja am besten, wie so ein Gemeinsinn ausgeprägt ist, wie er funktioniert, wenn ein neues, ambitioniertes Projekt umgesetzt werden muss. Und das ist ja nun das Beispiel der Umstellung hin zum Bio-Weinbau, Öko-Weinbau, ist ja für euch nochmal sicherlich eine andere Nummer, als das für einen kleinen Familienbetrieb ist. Hier musst du ja alle Beteiligten mitnehmen, überzeugen, und dann, glaube ich, stellt sich auch heraus, ne? Wie ihr funktioniert als großes Team, als Gemeinschaft. Wie habt ihr das erlebt, diesen Umstellungsprozess?
Ich bin gerade neulich gefragt worden, als das Thema aufkam, dass wir 2019 umgestellt worden, hat mich jemand gefragt, ja, warum war ich so spät? Jetzt glaube ich, so spät sind wir gar nicht, aber ich fand die Frage ganz interessant. Und die Antwort war einfach, dass wir gesagt haben, ja klar, auch mein Vorgänger hatte ja schon auch mit der Idee gespielt gehabt und es gab auch bestimmt 10 Jahre vorher immer wieder Versuche und gesagt, Miller, mach mal die eine Parzelle, wir machen da mal wieder, wir wollen Erfahrungen sammeln, wie das funktioniert. Und tatsächlich ist es so, dass man das ausprobieren muss und die Mitarbeiter, alle, die dabei sind, müssen überzeugt sein, dass das die richtige Weise ist. Das macht eben keinen Sinn, wenn einer dasteht und sagt, ich bin der Häuptling der Familie oder ich bin der Chef des Unternehmens und ich schreibe das jetzt vor. Aber die es ausführen müssen, sind nicht mit dem Herz und mit dem Kopf da dabei, dann macht es keinen Sinn. Deswegen hat es eine gewisse Zeit gedauert, bis wir tatsächlich dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt klappt es und wir trauen es uns zu und dann machen wir es. Und dann haben wir den Antrag 2019 gestellt und gesagt, jawohl, wir stellen um. Hat aber einfach die Zeit gebraucht, bis alle Beteiligten einfach der Überzeugung waren, es ist der richtige Weg und dann funktioniert es auch.
Wie lief dann sozusagen der Überzeugungsprozess? Habt ihr mit allen diskutiert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Na gut, ich denke auch, ist ein Grund, wir hatten ja schon vorher Versuchszwecke hier gestartet gehabt und Weinberge gehabt, die längere Jahre über Bio produziert worden sind. Und da hat sich natürlich auch jede Mitarbeiter hat gesehen, ah, das funktioniert, das sieht nicht schlecht aus, das sieht genauso gut aus und es macht schon Sinn, nachhaltig zu sein, nachhaltig mit der Landwirtschaft umzugehen, um auch, wie Ralf sagt es vorhin so schön, die Böden auch noch den nächsten Jahrhunderten zu überlassen und den nachfolgenden Generationen. Und da ist es halt wirklich wichtig, einfach nachhaltig zu arbeiten. Und man hat auf jeder Mitarbeiter hat sich davon positiv überzeugen lassen, einfach mit dem, dass man es jahrelang über auch probiert hat und seine Erfahrung mitgesammelt hat. Ja.
Ist vielleicht auch mit ein Grund, warum wir auf dem Riesling so festhalten, weil das natürlich eine Rebsorte ist, die hier für diese Klimabedingungen, für die Böden einfach am besten angepasst ist. Ne? Und damit vielleicht auch am leichtesten geht, die Umstellung. Es kommt dazu, dass wir natürlich auch unsere Weinberge sehr um das Schloss herum liegen haben. Wir haben insgesamt 70 Hektar, aber 50 Hektar liegen wirklich in Sichtweite des Schlosses. Mhm. Wenn man sich da umschaut, das ist schon, sagen wir mal, ein Vorteil, dass man auch sehr, sehr schnell reagieren kann und von der Bewirtschaftung her eben sehr, sehr schnell unterwegs sein kann. Wenn es pressiert, sind wir schnell vor Ort und bekommen es auch mit. Von daher haben wir den Vorteil. Und wenn wir es dann nicht ausprobiert hätten oder den Weg gegangen sind, wer sollte es denn sonst machen?
Die Umstellung ist abgeschlossen, aber das ist ja dann in der Regel, der formale Prozess ist abgeschlossen. Mhm. Ne? Also ich denke, das geht weiter. Ne? Also es ist nicht so, dass das Ende der Fahnenstange ist. Zudem gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen könnte, mit Brachflächen, mit Agroforst, mit Hecken, die man mit einbaut. Also sozusagen das Klima in den Weinbergen ein bisschen auflockern und diese Monokultur nicht gänzlich aufbrechen, das wird nicht funktionieren, aber doch ein bisschen auflockern. Das ist so der Begriff, den man vielleicht gebrauchen kann, um Biodiversität zu erhöhen. Wie geht das voran oder wie macht ihr euch da Gedanken?
Also logischerweise muss man sich da weiterentwickeln. Das ist kein Punkt, dass man sagt, jetzt habe ich die Umstellung erreicht und damit ist alles erledigt. Wir sammeln ja auch jedes Jahr neue Erfahrungen, das ist klar. Und mit den Erfahrungen können wir wieder neue Schlüsse ziehen. Das sind neue Begrünungseinsarten, die wir pflegen. Wir machen zum Beispiel, haben uns entschieden, dass wir die Wege zwischen den Weinbergen nicht unter dem Jahr nicht mehr mulchen, sondern lassen da den natürlichen Bewuchs aufkommen, um einfach da die heimischen Tiere auch anzuziehen, dass auch mal wieder ein Fasan, ein Rebhuhn Unterschlupf findet. Da wundert sich vielleicht manche Spaziergänger, aber ich glaube, irgendwann werden sie sich auch dran gewöhnen, dass wir das machen. Klar, an den Böschungen lassen wir die Begrünung wachsen. Es ist auch immer mal gut, einen Baum zu pflanzen, allerdings nicht im Weinberg, sondern neben dem Weinberg, dass dort sich auch Vögel aufhalten können. Also da entwickeln wir uns natürlich weiter. Unser Thema, was wir im Moment gerade haben, ist auch, dass wir unsere Böden vorbereiten wollen, dass sie Trockenstress besser aushalten können. Das heißt, wir fahren im Moment einige Versuche mit Pflanzenkohle, wo wir unsere Rebstöcke, die zum Beispiel ausgehauen werden, wenn Weinberg ausgehaut wird, dass man diese Rebstöcke verkohlt und diese Kohle wieder zurückbringt in Weinberg, die ja eine unglaubliche Adsorptionskraft hat und Wasser speichern kann, um darüber den Veränderungen jetzt auch, die ja einfach durch den Klimawandel entstehen, auch begegnen können, zu können.
Ja, also diese Anlagen, diese eure Weinberge zukunftsfit machen, das ist, glaube ich, eine der ganz großen Aufgaben, Herausforderungen für die nächsten Jahre. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Südtiroler Winzer, der sagt, das ist nicht ganz einfach. Ne? Einerseits die Beschattung, für Beschattung sorgen, andererseits aber auch, wenn du sehr viel Laub hast, dann gibt das auch sehr viel Wuchs und auch Energie und, ja, und Umsetzung. Will man vielleicht auch nicht immer und in jedem Fall. Also das eine wollen, ohne das, also das ist, oft sind es Gegensätzlichkeiten, die man aber irgendwo miteinander vereinen muss. Wie geht ihr vor? Was ist euer Fahrplan?
Wir müssen natürlich auf die Veränderungen reagieren. Jetzt sage ich, grundsätzlich sind wir erstmal vielleicht die Profiteure des Klimawandels, wenn ich an die Temperaturen denke. Es wird ja wärmer. Die Trauben werden jeden Jahrgang reif. Wir haben keine wirklich schlechten Jahrgänge mehr, wie es vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren gab. Die Jahrgänge werden gut. Was wir aber haben, sind Extremsituationen. Und auf diese Extremsituationen müssen wir reagieren und da Lösungen finden. Das Thema Sonnenbrand zum Beispiel gab es vor 10 Jahren noch nicht. Da haben wir reagiert und gesagt, ja eben, wir dürfen nicht mehr die Traubenzonen zu stark entblättern, zumindest nicht die Westseite, auf der Ostseite schon, sodass die Trauben immer wieder abtrocknen können, wenn sie morgens reif haben. Aber die Westseite müssen wir schützen, weil da die Nachmittagssonne drauf brennt und zwar sehr heiß und sehr mit hohen Temperaturen. Da haben wir gelernt, dieses Thema mit den Trockenphasen hatte ich schon angesprochen, da müssen wir darauf reagieren, wie können wir das Wasser im Boden halten. Alle Weinbaugebiete sind von Grunde auf erstmal Trockengebiete, ist klar. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Regen, der fällt, einfach nicht schnell abläuft und am Ende unten am Rhein landet, sondern wir möchten es im Boden halten. Das ist mit der Pflanzenkohle natürlich wichtig, aber auch unsere Begrünungseinsaaten tragen dazu bei. Ne? Die speichern ja auch erstmal in ihren Pflanzenteilen das Wasser. Und wenn sie dann gewalzt werden, vielleicht einmal auch gemulcht werden, gibt es den Boden wieder frei. Das sind so Themen, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Wir müssen auch vielleicht Erziehungsarten ändern, eben aus dem letzten Jahrhundert herkommt, wo wir allen Sonnenstrahl einfangen wollten, damit die Trauben reif waren, haben jetzt Sonne im Überfluss, brauchen die etwas Beschattung. Ja. Also machen wir auch ein paar Versuche mit anderen Erziehungsarten, Minimalschnitt im Spalier, wo wir denken, das könnte auch etwas sein, um die Reife ein bisschen nach hinten zu ziehen. Wir möchten nämlich lieber im Oktober lesen gehen als Anfang September. Einfach damit wir kühle Nächte mitnehmen können und die Aromaausbildung besser.
Kann man da auch mit einem etwas späteren Rebschnitt ein bisschen was beeinflussen?
Eigentlich wenig, weil der Rebschnitt ist, da sind wir sehr variabel. Die Winterfröste sind ja tatsächlich mittlerweile nicht mehr so hart, dass man da etwas, dass man da nach hinten gehen muss.
Nee, ich meinte, dass der Austrieb dann vielleicht ein bisschen später ist.
Ja, nur beim Minimalschnitt ist es vielleicht so, ja, dass da die Ausreifung ein bisschen später ist. Aber sonst beim Rebschnitt ist sonst wenig zu machen, ja.
Okay. Weil wir jetzt gerade ja die Situation hatten, ne, dass es einen relativ frühen Austrieb schon gegeben hat. Der Februar war warm und dann kommen eben die Frostnächte nochmal im April und dann ist es in vielen Ecken ja geschehen, ne?
Ja, es war dieses Jahr natürlich sehr dramatisch, muss man sagen. Und wir hatten ja neulich die Mainzer Weinbörse, wo wir dann auch viele Kollegen getroffen haben. Und da muss ich sagen, müssen wir sehr demütig sein, denn auch wenn wir jetzt zwar ein paar Schäden haben, sind es doch ganz viele Kollegen, die deutlich mehr betroffen sind, gerade in Franken, in Württemberg, in Sachsen, die wirklich einen fast 100%igen Ernteausfall zu beklagen haben. Da dürfen wir eigentlich gar nicht jammern, wenn wir mal sagen, wir haben 10% Verlust jetzt durch den Spätfrost. da geht es uns noch wirklich gut, mhm. ist aber vielleicht auch ein bisschen tatsächlich diesen traditionellen Weinbergslagen im Rheingau geschuldet, dass der Rheingau da gut davonkommt. Denn über die Jahrhunderte hinweg hat sich gezeigt, dass in diesen Flächen eben Spätfrost nicht okay. so große Schäden verursacht.
Jochen, wie würdest du aus deiner Sicht das Besondere, hat gerade die Lagen angesprochen hier rund um das Schloss, wie würdest du das Besondere, das Markante des Terroirs auf den Punkt bringen? Also puncto Mikroklima, Topografie, Umgebung, Hangneigungen etc., sodass sich auch ein Hörer oder eine Hörerin von dem Podcast sich eine Vorstellung machen kann, wie es hier in etwa aussieht.
Ja, also ich finde, gerade wenn wir jetzt Weine und Terroir ansprechen, sind natürlich unsere großen Gewächse genau das, was es widerspiegelt, das Terroir. Und unser Schlossberg wird geprägt durch die Ausläufer des Taunusquarzit, dass man so eine Feuersteinnote einfach in den Weinen drin verspürt. Und das ist, spiegelt halt für mich genau Schlossberg wider. Das ist, wenn man es über Jahre hinweg zurückprobiert, immer wieder markant zu erkennen, dass die Vollratzer Weine und gerade der Schlossberg so eine Feuersteinaromatik hat. Und das ist dann für mich auch der Ansporn zu sagen, okay, genau das auch wiederum zu erhalten und weiterzugeben. Du hast vorhin angesprochen, wie stellt man frische Weine oder wie macht man frische Weine, aber auch in der Tradition einfach her. Und da ist halt einfach widerspiegelnd das Terroir und diese Feuersteinnote einfach immer wieder erkennbar in den Weinen mhm. zu reproduzieren, ne?
Zu verfälschen. Und nochmal das Bild größer zu machen, ist es hier bei euch in dieser Idylle weiter hinten im Tal, ist es kühler wie im Rheingau insgesamt oder ganz ähnlich? Wie ist so die Hangneigung? Ja. Ist es überall Quarzit oder gibt es auch andere Gesteinsformationen?
Es gibt schon andere Gesteinsformationen. Also ich glaube, die Besonderheit, die du in der Topografie von Vollratzer Wein einfach ansprichst, ist, dass wir natürlich auch Weinberge haben in höheren gelegenen Lagen. Ja. Das sind jetzt keine Berge, wie man die in Österreich sieht, aber ich meine, 100 Meter macht klimatisch gesehen schon viel aus. Ja. Und da profitieren wir schon auch in diesen letzten Jahren, die dann in den Sommern immer heißer geworden sind, dass wir einfach Weinberge haben, die ein bisschen höher liegen und auch ein bisschen schwerere Böden einfach haben, die auch viel Wasser halten. Jetzt gerade so die Rheinlagen, wir haben auch Jesuitengarten verteilt, die dann eher schon zur Trockenheit neigen. Hört sich ein bisschen makaber an, ein Weinberg, der direkt am Rhein ist, vertrocknet. Ja. Das sind natürlich Sandböden. Sandböden können kein Wasser halten. Die sind, wenn kein Wasser da ist, sind die ruckzuck leer. Und das sehen wir schon. Und da profitieren wir mit den Lagen hier oben im Vollrad schon deutlich.
Es ist natürlich auch spannend, dass wir in unserer Fläche, die wir haben, die ja gar nicht weit voneinander liegt, also wenn man die Entfernung anguckt, sehr zusammenliegend, zum Teil unterschiedliche Bodenstrukturen haben. Es rührt einfach daher, muss man erdgeschichtlich sehen, dass wir hier ja also das Mainzer Becken hatten, also ein Meer, und tatsächlich direkt hier am Schloss war der Strand. Wenn wir ein bisschen im Boden graben, finden wir da natürlich noch diese ausgewaschenen Steine, und wir sehen auch, dass sehr viel angeschwemmt worden ist. Ne? Deswegen ist auch mal ein Sandstein mit dabei, es ist mal Muschelkalk, eben vom Meer, von den Muscheln her. Wir haben ein bisschen Muschelkalk mit drin, wir haben sogar ein bisschen Schiefer, das vom Taunus dann kommt, und haben so ein bisschen Mix von vielen Gesteinsarten, was der Riesling ja sehr gerne hat, wie gesagt, deswegen auch sehr angepasst ist. Von der Hangausrichtung ist ja der ganze Rheingau eher Richtung Süden ausgerichtet. Mhm. Das heißt, der Rhein fließt von Ost nach West. Die Weinberge laufen rechtwinklig drauf zu und dementsprechend ist es südlich ausgerichtet. Ein großer Vorteil ist eben, dass wir oben noch die Taunushänge haben. Mhm. Also über den Weinbergen den Taunus, der uns den Wind abhält und oftmals sogar auch Schlechtwetter, Gewitterfronten abhält. Also wir sind zum Glück, toi toi toi, da ganz, ganz selten nur betroffen davon, dass wir sehen es öfters Richtung Mainz schauend, dass dort die schwarzen Wolken, Gewitterwolken sind. Und bei uns geht es dann doch zum Glück vorbei. Also von daher haben wir, glaube ich, wir hier Vollrads mitten im Rheingau, aber der gesamte Rheingau, glaube ich, schon eine sehr, sehr günstige Ausgangsposition für Weinbauer zu betreiben. Und unsere Rieslinge sind dementsprechend einfach, ist die angepassteste Sorte an diese Gegebenheiten.
Ralf, wenn du dich mal in Jochens Pantoffel versetzen müsstest, was glaubst du, was er sich noch für Veränderungen, Optimierungen im Weinbergsmanagement bei Neupflanzungen, beim Rebschnitt, ich weiß nicht, bei allem, was da so zu tun ist, bei der Bodenbearbeitung, wünscht, um noch bessere Trauben im Keller zu noch spannenderen Weinen verarbeiten zu dürfen? Was glaubst du, würde er in so ein geheimes Buch hineinschreiben?
Es stellt mir natürlich eine schwierige Frage, ne? was ich da sagen werde. Aber ich glaube, jeder Kellermeister freut sich, oder der Wunsch eines jeden Kellermeisters ist, dass er wirklich ausgereifte Trauben haben möchte, die aber vollständig gesund sind. Das heißt, das ist manchmal ja ein schwieriger Grat, denn der Moment von einer vollständigen Ausreifung jeder Frucht, die man hat, ist nur relativ kurz. Man hat nur kurze Zeit, diesen Moment zu erwischen, weil die nächste Stufe ist, nämlich man kommt in Fäulnis rein. Und das ist etwas, was ein Kellermeister fürchtet, gar nicht haben möchte. Also er wünscht sich wahrscheinlich, dass wir noch schlagkräftiger werden, noch schneller am Punkt sind, was die Traubenlese angeht, dass die Verarbeitung eben der gesunden Trauben problemlos geht. Und er hat es, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen, sein Job wird dann leichter, wenn es gute Trauben sind.
Definitiv.
Also wir müssen großes Augenmerk darauf richten, dass wir ausgereifte Trauben bekommen mit guter Aromatik, aber die möglichst gesund haben. Jetzt verkraftet der Riesling vielleicht nochmal so einen ganz, ganz kleinen Anteil an Botrytis, an normaler Botrytis. Aber wir müssen einfach den Punkt finden, dass man wirklich ganz, ganz schnell die Trauben lesen können, verarbeiten können. Und das wird die Herausforderung ja auch sein, nämlich, dass wir, weil wir nur eine Rebsorte haben, kommen die alle in ein kurzes Zeitfenster und wir müssen diese Lese sehr schnell bewerkstelligen können.
Stimmst du zu?
Das stimmt, ja. Ich sage immer dazu, wenn mich jemand fragt, welche Trauben ich denn gerne haben würde, sage ich das immer ganz einfach. Versetzt euch einfach so ein bisschen zurück in das Kindheitsdasein. So. Dann stellst du ein Kind vor die Trauben und lässt das Kind eine Traube nehmen, die sich rauspickt. Genau die will ich haben. Weil das sind meistens die schön gelb aussehen, wo einem das Wasser im Mund zusammenläuft und schön süß schmecken. Die sucht man sich automatisch aus und genau das ist die perfekte Traube. Und davon immer ganz, 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 ganz viel.
Also von anderen habe ich ja auch schon oft gehört, dass das sogenannte das optimale Lesezeitfenster kleiner wird durch den Klimawandel. Das heißt, da waren sie erst noch nicht ganz reif und dann sind sie ein paar Tage richtig optimal reif und dann sind sie überreif. Das heißt nicht nur, dass sie faul werden, sondern dass dann auch die Säure ein Stück weit so runtergeht und dass überproportional schnell dann der Zucker steigt. Und genau das ist ja etwas, in so ein Fahrwasser willst du ja sicherlich nicht kommen. Genau. Insofern spielt die Schlagkraft der Lesetrupps natürlich eine ganz große Rolle.
Ja. Also die Schlagkraft ist auf jeden Fall wichtig. Ich meine, der Punkt ist nicht nur die klimatischen Veränderungen. Wir wollen immer gezielt reifere Trauben haben. Also schneiden wir das Fenster automatisch schon kleiner, weil wir sagen, nee, wir fangen jetzt nicht einfach so früh an zu lesen, weil wir 4 Wochen brauchen, bis wir fertig sein würden. Wir sagen, nee, wir fangen jetzt ein bisschen später an, weil wir die besten Trauben ernten wollen. Müssen uns dann aber beeilen. Und genau dann ist die Schlagkräftigkeit einfach da. Das heißt, mit dem Lesetrupp anfangen, die Leute, die Trauben ernten, weiter im Kellerhaus, die Pressen müssen laufen. Ich meine, wir arbeiten in der Regel immer von morgens bis 7 bis abends um 10. Ja, das sind so normale Herbsttage. Wenn es besser läuft, dann mal auf früher Feierabend. Aber das ist so der Regelzeitpunkt, den man einfach sagt. Und da läuft halt eine Presse permanent. Ja. Und Das ist so das Nadelöhr, wie es dann wieder weitergeht mit dem, mit dem Weinausbau. Und da ist einfach die Schlagfertigkeit einfach wichtig.
Mhm. Ihr habt ja angedeutet, neues Keller wird gebaut. Das ist natürlich sicherlich auch dann eine Situation, die dazu führen wird, dass man im Keller dann schlagkräftiger ist. Wenn man sozusagen vielleicht noch eine zusätzliche Presse installieren kann und wenn da einfach die wenigen Tage, die dann für die Ernte richtig optimal sind, wenn man dann im Keller, muss sie auch schlagkräftig sein, weil wenn es geerntet ist und du kannst es nicht verarbeiten, das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Ja, genau. Ne? Ja, genau. Du sprichst es an, das ist natürlich mit ein Grund, warum wir auch jetzt diesen Neubau gestartet haben, der jetzt in 3 Monaten hoffentlich beendet sein wird und fertiggestellt sein wird, sodass wir den 24er Jahrgang auf jeden Fall dort schon verarbeiten werden können. Wir wollen auf der einen Seite natürlich schneller, das Kältehaus ist so angelegt, dass es effizienter arbeiten können, die Presskapazitäten sind mehr, aber es soll natürlich auch besser werden, so die Traubenverarbeitung, das heißt, wir arbeiten dann mit dem Gravitationsprinzip, lassen die Trauben von oben nach unten in die Presse fallen, sodass wir da nochmal auch eine Qualitätssteigerung hinbekommen und die ganzen Arbeitsabläufe im Keller eben auf diese neuen Herausforderungen abgestimmt haben.
Wenn man heute so ein neues Kältehaus, so einen neuen Keller baut, da hast du jetzt einen Aspekt genannt, schlagkräftiger werden, weitere Geräte aufstellen können, Schwerkraft nutzen. Mhm. Aber auch von der Gebäudearchitektur insgesamt kann ich mir vorstellen, dass man da Anforderungen hat. Es soll in die Landschaft passen, es soll vom Material her nachhaltig sein, es soll von der Energie her möglichst autark sein. Also da gibt es ja viele Aspekte, die man verfolgen kann. Was hat euch da getrieben?
Also es gab, wenn man so ein bisschen zurückblickt, warum haben wir das überhaupt gemacht, war einfach, dass wir auch von außen mal den Blick gezeigt gekriegt haben, gerade als wir umgestellt haben auf ökologischen Weinbau, kommen Zertifizierer auf den Betrieb, wir haben Management-System, EcoStep, wo Lebensmittelhygiene, Arbeitssicherheit geprüft wird. Also diese Dinge, die uns eigentlich gezeigt haben, dass im Altbestand einfach Nachholbedarf ist. Und dann überlegt man sich, kann ich das einfach aufrüsten am Altbestand? Mhm. Man merkt sehr, sehr schnell, dass das in einem denkmalgeschützten Gebäude zumindest mal sehr schwierig ist und mit manchen Hindernissen behaftet ist und möglicherweise auch unkalkulierbar ist. Mhm. Deswegen kam er zu der Idee, dass wir etwas Neues bauen. Wichtig war uns aber, dass es in unmittelbarer Nähe vom Schloss Vollrath ist. Es gäbe ja theoretisch auch die Möglichkeit, irgendwo in einem Gewerbegebiet eine Halle hinzustellen. Das wollten wir aber nicht, denn Schloss Vollrath ist ein jahrhundertaltes Weingut und das soll es auch so sein, das sollen die Gäste auch erleben, dass hier Wein gemacht wird. Deswegen also direkt hinter dem Schloss ein Neubau, aber natürlich mit allen Anforderungen, die ein geschützte Anlage auch hat. Es muss in die Natur passen, in die Landschaft passen. Es hat einen architektonischen Anspruch. Deswegen ist dieses Bauwerk jetzt zweistöckig gebaut, aber man sieht nur ein Stockwerk. Mhm. Der Rest ist unter der Erde. Und das, was rausguckt, ist eine Holzbauweise, sodass es dem Vollrather Wäldchen ein bisschen angepasst ist. Es zieht sich, ja, glaube ich, sehr vornehm so ein bisschen zurück. Es hat von der Farbe einen grauen Anstrich, dieses Holz, so dass es nicht das Schloss irgendwie oder in Wettstreit mit dem Schloss kommt. Wichtig ist natürlich für jeden Besucher, dass man das Schloss erkennbar macht und sehen kann. Also nimmt sich dieser Neubau ein bisschen zurück. Zweiter Aspekt ist natürlich neben der Weinproduktion, du hast gerade angesprochen, man macht sich auch Gedanken über die Energiesituation. Wie kann man autark werden? Das haben wir über Photovoltaik jetzt gelöst, Batteriespeicher und 2 Blockheizkraftwerken, sodass wir uns nicht nur das neue Gebäude, sondern eben auch alle alten Gebäudeteile, inklusive Gastronomie, inklusive dem Schloss, zumindest zu 80% mit Energie selbst versorgen, was Heizenergie, aber auch Strom bedeutet, werden wir zu 80% schaffen. Mhm. Und ich glaube, das ist einmal ein ökologischer, nachhaltiger Aspekt. Aber man darf auch nicht verschweigen, das ist auch ein ökonomischer Aspekt. Mhm. Jeder von uns kennt die Energiepreise, wenn er auf die Stromrechnung guckt. Wenn ich also 80% meiner Stromkosten und Heizkosten einspare, ist das für den Betrieb schon ein wichtiges wirtschaftliches Argument.
Jetzt eine große Einweihungsparty geben oder was plant ihr?
Schönes Fest.
Ja, klar. Das muss sein, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, klar. Also Mitte August, 17. und 18. August, werden wir ein Hoffest machen, anlässlich der Einweihung. Da gibt es natürlich Kellerführungen, ist klar, wird der neue Keller gezeigt, aber auch im Schlosshof werden wir einige Attraktionen haben, auch für Kinder, für Familien. Werden dann Samstag und Sonntag ein Hoffest machen. Samstagabends gibt es noch ein schönes Konzert, ein Charity-Konzert, sodass man, glaube ich, den Neubau ganz gebührend einweihen
wird. Vielleicht wird ja dann der neue Keller mal in Zukunft so berühmt wie der altehrwürdige Kabinettkeller, der ja nun tatsächlich bereits Geschichte geschrieben hat, oder?
Absolut. Das ist vielleicht noch so eine schöne Anekdote und Geschichte auch für die Zuhörer. Den Begriff Kabinett kennen wir aus verschiedenen Bereichen, natürlich auch im Weinbereich als Prädikatswein. Den Ursprung von dieser Bezeichnung, der stammt tatsächlich hier von Schloss Vollraths. Und es gibt einen eher kleinen, unscheinbaren Keller, der sich Cabinet-Keller nennt. Also man hat es damals mit C geschrieben und einem T, also französisch angehaucht, im 18. Jahrhundert. Und zwar war die kam es daher, dass man zum ersten Mal eigentlich mal so in einem Weinkeller die Weine bewertet hat, quasi klassifiziert hat in unterschiedliche Qualitätsstufen. Man hat erkannt, da sind doch Fässer, die sind ganz ordentlicher Wein, aber es gibt auch Fässer, die sind besser. Und dann gibt es noch Fässer, die sind sehr, sehr gut. Und zu dieser Zeit kam man dann zum ersten Mal drauf und hat gesagt, Mensch, wenn ich so gute Fässer habe, dann muss ich die auch besonders behandeln. Und daraufhin hat man innerhalb des vorhandenen Kellers ein kleines Kellerräumchen wiederum abgemauert, hat den Kabinett genannt, Kabinettkeller, um da die besten Weine reinzulegen, die besten Fässer, die blieben dann 2-3 Jahre in den Fässern auch liegen, konnten reifen und man hat sich besonders um die gekümmert. Der heutige Begriff Kabinett stimmt leider nicht ganz überein, denn es ist zwar ein Prädikatswein, aber es ist das unterste Prädikat. Eigentlich kommt es der Begriff damals Cabernet dem heutigen großen Gewächs näher. Das waren die besten Weine, die im Keller lagen. Heute würde man sagen großes Gewächs. Das Ganze war 1716 und wie das auf Schloss Vollraths so ist, haben wir einen schönen Beleg darüber. Also wir reden nicht nur davon, wir haben Beleg, dass nämlich ein Maurermeister hier aus der Ortschaft, aus Winkel, der Maurermeister Muder, den Keller abgemauert hat und witzigerweise steht in dieser Rechnung, die drin ist, auch steht drin, welchen Lohn er bekommen hat, nämlich 10 Malter Korn und 3 Ohm Bier hat er bekommen. Okay. Wein gab es nicht, der war wahrscheinlich zu kostbar dafür. Ja. Aber das war 1716 und das war die erste Erwähnung dieses Kabinettkellers, woraus sich dann auch weinrechtlich eben das Wort Kabinett abgeleitet hat.
Aber immerhin können wir doch aktuell von einer gewissen Renaissance des Kabinett sprechen, denn wenn ich erinnere so an die 90er, Nuller Jahre, da war wirklich der Kabinett im Keller, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und jetzt ist er doch wieder auferstanden als spannendes, leichtes Ingetränk fast schon. Insofern ist der Zustand doch fast wieder so angesehen wie die der großen Gewächse. Du hast angedeutet, anlässlich der Feier für die Eröffnung, dass auch hier ein Konzert stattfinden wird, ein Charity-Konzert, dass hier Konzerte stattfinden, dass hier Kulturbetrieb herrscht, dass hier auch Gastronomie ist. Das ist ja nun ein ganz essentieller Bestandteil, glaube ich, auch eurer Identität hier als Schloss, oder?
Ja, genau. Unser Anliegen, auch das Anliegen des Eigentümers natürlich, ist, dass wir das Schloss erlebbar machen wollen. Wir möchten nicht in die Vergangenheit schauen und Tradition damit erklären, dass man sich einfach etwas anschaut wie ein Museum, sondern wir möchten diese Tradition erlebbar machen. Deswegen finden in diesen historischen Räumen ganz viele Feiern statt. Mhm. Natürlich gerne Hochzeitsfeiern, was wir auch sehr gerne mögen, weil dort wird gesungen, getanzt, gefeiert. Das ist für so ein Gebäude auch ganz, ganz wichtig. Wir haben im Hof aber auch im Sommer einige Konzerte, wo wir in Zusammenarbeit mit dem Rheingau Musikfestival das veranstalten, wirklich ganz schöne Konzerte mit einer Seebühne, wo die Bühne schwimmt bei uns auf dem Weiher.
Okay, wie in Bregenz.
Ja, genau, genau. Vielleicht nicht ganz so groß, aber immerhin, es ist eine Bühne, die schwimmt, und im Garten sind 1200 Gäste da, die dann lauschen und zuhören. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, wenn dann im Sommer langsam die Sonne untergeht und die Musik da spielt. Das ist eben, glaube ich, macht Schloss Vollrath schon aus. Wir möchten erlebbar und besuchbar sein, und Gäste, die zu uns kommen, sollen sich wohlfühlen, und wenn sie noch ein Gläschen Riesling trinken, freuen wir uns natürlich besonders.
Ich glaube, das war jetzt mal ein guter Ansatz, dass wir mal was probieren. Ein Kabinett 1716, auch da, der an die Geschichte quasi auch wieder erinnern soll.
Sehr, sehr gut. Wie ist denn das Sortiment grundsätzlich aufgebaut?
Wir sind VDP-Mitglied, also gehören den deutschen Prädikatsweingütern an, auch schon Gründungsmitglied. Dementsprechend orientieren wir uns natürlich auch an dieser Klassifikation. Das heißt, wir haben so diese Pyramiden.
Gutswein, Ortswein.
Genau, das fängt an in der Basis mit dem Gutswein. Das heißt, es sind die Weine drin, die in dem Gut produziert werden. Bei uns ist es relativ dicht, hatte ich vorhin schon gesagt, aber bei anderen Weingütern kann das dann durchaus auch aus verschiedenen Gemarkungen kommen, aber vom Gut produziert. Die nächste Stufe ist der Ortswein, wo es eben nur aus einem Ort kommt. Und der Gedanke ist eben, dass man, je kleiner die geografische Herkunft ist, umso höher ist die Qualität, umso ausgewählter ist die Qualität. Was wir jetzt im Glas haben, ist tatsächlich auch ein Ortswein, aber ein besonderer Ortswein.
Ortswein, wie ist das erkennbar für den, der Ort ist hier Schloss Vollrath?
Genau, das ist die Besonderheit daran, dass Schloss Vollrath auch als eigener Ort zählt, also ein eigener Ortsteil ist. Und wir haben zwei Ortsweine, das ist der Winkelortswein und der Schloss Vollrathsortswein. Und der Schloss Vollrathsortswein trägt halt zusätzlich noch den Namen 1716 Kabinett, um an diese Geschichte einfach zu erinnern und auch darzustellen, dass es ein besonderer Wein ist, der nochmal besonders gereift ist. Ja, so ein Teil wird im Holzfass ausgebaut. Ein Teil ist auch einfach aus unserem großen Gewächslagen, aus dem Schlossberg.
Verstehe. Das heißt, ihr würdet intern diesen Schloss Vollrath 1716 Kabinett über den Winkel stellen?
Ja, das ist drüber. Und ich glaube, bei vielen von uns, ich spreche jetzt dann mal für mich, ist im Moment auch der Lieblingswein.
Zum Wohl.
Ja. Jochen hat es gerade ja angesprochen. Das ist wirklich eine Besonderheit, dass Schloss Vollrath auch ein Ortsteil ist. Das gibt es in deutschen Weinrechten nur sehr, sehr selten. Also hier im Rheingau gibt es noch Steinberg, Schloss Reichardshausen, aber auch an der Mosel gibt es im Schatzhofberg. Und die Definition ist eigentlich ganz witzig. Wo überall ist Ortsteil Schloss Vollrath? Das ist so definiert, dass man, wenn ich hier von dem Schloss aus in die Weinberge losmarschiere und gehe durch die Weinberge so lange, bis ich nicht auf fremden Boden stoße. So weit geht der Ortsteil Schloss Vollrath, auch wenn er über die Gemarkung hinweg geht. Unsere Gemarkung, wo wir jetzt eben sind, ist Winkel. Aber wir haben auch Weinberge in Mittelheim und überschreite also die Gemarkungsgrenze. Wenn ich auf diesem Weg aber nicht auf fremden Weinbergen bin, bleibt es Ortsteil Schloss Vollmars. Das ist also eine, glaube ich, eine schöne und auch eine besondere Geschichte, die zum Schloss Vollmars gehört.
Wenn ihr jetzt nach draußen guckt, auf den Markt, auf die Veränderungen, die auch dort passieren und gleichzeitig auf eure Tradition und so, wie ihr gesehen werden wollt, fühlt ihr euch auch da gut aufgestellt oder sagt ihr, das ist noch für die Zukunft da durchaus noch eine Aufgabe, wo wir dran arbeiten müssen, dass wir in der Modernität trotz aller Tradition auch noch stärker gesehen werden?
Besser geht immer. Das ist klar, also da arbeiten wir auch dran. Aber tatsächlich ist es so, dass wir in der Außendarstellung natürlich schon als, ich sag mal, als ein Traditionsbetrieb, als ein gesetzter Betrieb dastehen. Wir werden es niemals schaffen, diesen klassischen hippen Charakter, den vielleicht ein Garage-Winery sich aufbaut. Ich glaube, es würde auch gar nicht zu uns passen, würde man uns auch gar nicht abkaufen. Trotzdem brauchen wir diese Modernität. Und ich meine, da ist auch der Jochen ja mit dabei und sagt, wir brauchen eine Weinstilistik, die natürlich in unsere Zeit passt. Das heißt, es muss auch jüngere Menschen ansprechen. Wir müssen Weine produzieren, die eben nicht so viel Alkohol haben. Vorteil des Rieslings, dass wir spritzige, junge Weine produzieren können, fruchtig, aromatische Weine produzieren können und darüber eben auch im Weinsortiment Angebote machen können an jüngere Menschen, die sagen, ich möchte mal was ausprobieren. Lass uns mal was probieren. Wir haben unseren Einstiegswein, der heißt einfach Sommer. Mhm. Unglaublich beliebt, auch bei jungen Menschen, wo wir da Angebote machen und der einfach bei Partys, bei irgendwelchen Feierlichkeiten gerne getrunken wird. Da müssen wir natürlich auftreten. Wir sind auf den sozialen Medien präsent, zeigen uns dort und wollen natürlich hier auf dem Hof auch eben durch Veranstaltungen auf uns aufmerksam machen und nach Möglichkeit junge Familien ansprechen, jüngere Menschen mit ansprechen, sodass sich eben auch in der Richtung der Betrieb weiterentwickeln kann.
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man da auch nicht übers Ziel hinausschießt, ne? Sich sozusagen einem vermeintlichen Markt oder einem Trend anbiedert und verliert eben das, wo wir von ausgegangen sind heute, dass wir Identität ja letztendlich brauchen und die schließt Tradition und auch Innovation im Grunde genommen ein, aber keins darf auf zulasten des letztlich des anderen gehen. Ja. Das wäre in der Öffentlichkeit nicht glaubwürdig.
Ja, genau.
Ich glaube, da ist es wichtig, immer besinnlich zu sein und auch über nachzudenken, ob das wirklich auch eine Strategie ist, die man gesamt auf Schloss Vollrats verfolgen kann. Ja. Gerade so die Weinstilistiken oder so.
Ja. Ja, ja. Und nun habt ihr ja gerade über eure Kulturveranstaltungen und über die sich öffnen, dieses Raums für Besucher auch eine große Chance, ne? Das erfahrbar zu machen. Den Raum hier, die Szenerie, das Schloss und das noch, sagen wir mal, zu koppeln mit sinnlichem Genuss, das ist ja nun traumhaft letztendlich und eine Vermarktungschance, die ja viele Betriebe so gar nicht haben.
Ja, da haben wir natürlich auch einen geografischen Vorteil, dass wir doch in räumlicher Nähe zum Rhein-Main-Gebiet liegen. Und jeder kennt das, weil bei schönem Wetter am Wochenende ist der Rheingau voll. Da profitieren wir, aber natürlich auch alle unsere Kollegen. Was auch gut ist, dass der Rheingau da ein großes Angebot hat, um, sagen wir, den Menschen, die in der Großstadt leben, ein schönes, ja, Ausflugsziel bieten zu können, wo man eben auch kulinarisch und vinologisch unterwegs sein kann und das genießen kann. Da profitieren wir definitiv davon und haben dadurch natürlich auch die Chance, an Menschen, neue Kunden heranzukommen. Und wie gesagt, uns ist auch wichtig, dass hier junge Familien hierher kommen, die das einfach erleben und vielleicht dann auch in ihrer Familie weitererzählen.
Und wie ist die Wertschätzung eurer Weine im Ausland?
Also ich hoffe mal sehr gut, weil wir sehr gut dort auch hinverkaufen. Wir sind eigentlich traditionell, da ist Schloss Vollrath ein Betrieb, der gut viel exportiert. Wir haben fast also ein gutes Drittel, fast 40% Anteil, das in die Welt hinausgeht. Die Welt heißt in insgesamt 35 Ländern der Erde haben wir Verkaufsstationen, Importeure. Der größte Markt ist nach wie vor noch USA im Ausland. Aber wir merken, dass die asiatischen Märkte da im Moment noch sehr stark im Kommen sind, die gerade dieses Säurespiel, Süße und Säure, die ein Riesling mitbringen kann, dass das sehr gut nachgefragt ist. Japan ist ein sehr, sehr guter Markt, der bald USA vielleicht überholen wird.
Mit trockenen aber oder auch mit halbtrockenen und lieblichen Weinen?
Tatsächlich ist es so, dass im Ausland die trockenen Weine weniger sind, im Inland sehr stark. Natürlich im Inland haben wir 80% Absatz von trockenen Weinen. Das kehrt sich im Export um. Da haben wir doch sehr viel feinherbe Weine oder auch restsüße Weine, die ja auch den Riesling eigentlich bekannt gemacht haben. Die feinen Kabinette, die Spätlesen haben natürlich die Rieslinge von der Mosel wie vom Rheingau im Ausland bekannt gemacht. Und die werden dort mehr genommen und mehr verlangt, was aber auch irgendwo verständlich ist. Denn wenn wir mit unseren Importeuren reden, dann sagen die immer, wisst ihr was, trockene Weine, die bekomme ich von der ganzen Welt. Mhm. Aus Kalifornien, Südafrika, Neuseeland, Australien bekomme ich überall trockene Weine her. Aber einen restsüßen Wein, den könnt nur ihr machen.
Ja, vor allen Dingen den restsüßen alkoholarmen und trotzdem sehr ungeheuer lebendigen und saftigen.
Genau. Ja. Also fruchtig aromatisch, nicht süß schmeckend, aber fruchtig aromatisch und mit dieser Säure ausbalanciert. In dieser Feinheit können das andere Regionen eben nicht machen. Aus dem Grund ist es natürlich, sagt jemand, im anderen Markt, dann brauche genau ich das von euch. Die trockenen Weine hole ich mir doch gerne von anderen Ländern.
Das ist ja tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal der halbtrockenen oder lieblichen Kabinett- und Spätlesen. Ja. Das können die Deutschen nach wie vor fast allein so gut.
Richtig.
Ja. Und Riesling bietet sich natürlich für diese Art der Weinstilistik ganz besonders an. Noch eine Abschlussrunde würde ich gerne mit euch machen. Ralf? Was planst du für die Zukunft oder an was denkst du, wenn du an die nächsten Jahre denkst, wenn du an Schloss Vollrath denkst? Du bist, wie ich ja auch, wir sind nicht mehr die Allerjüngsten, das heißt, was möchtest du zurücklassen, wenn du mal hier nicht mehr am Ruder bist?
Darüber sollte man sich natürlich gerade in so einem Betrieb Gedanken machen, dass es weitergeht in der nächsten Generation. Dafür ist er aber auch Garant, dass er da ist, denn er wird die nächste Generation noch begleiten. Wichtig ist, dass wir die Projekte, die wir jetzt gestartet haben, erstmal auf einen guten Weg bringen. Wir hatten gerade vorhin von dem Neubau gesprochen, Kellereineubau, der jetzt in Betrieb gehen muss, die Abläufe sich einstimmen müssen. Das ist natürlich innerbetrieblich ganz wichtig. Wir wollen schauen, dass wir die Gastronomie vielleicht noch ein bisschen intensivieren können. Da kommt aber natürlich aktuell ein bisschen Personalmangel, etwas spielt dagegen, aber wir müssen auch langfristig denken, vielleicht ändern sich die Zeiten auch mal wieder und es wird gehen. Also wir wollen auch im Veranstaltungsbereich, wir wollen hier regional uns noch ein bisschen stärker präsentieren. Gastronomisch gesehen, auch veranstaltungsmäßig. Wir brauchen Antworten auf die veränderten Klimabedingungen, sprich wie wir die Weinproduktion herstellen. Das heißt, da brauchen wir eine intensive Zusammenarbeit auch mit der Hochschule in Geisenheim, die wir schon pflegen, aber die auch ausgebaut werden kann. Und was mir eben wichtig ist, dass wir für die nächste Zeit oder wenn ich nicht mehr da bin, dass es einen guten Übergang geben wird, dass wir in einer Konstanz eine Verlässlichkeit für unsere Kunden sind, dass unsere Kunden ja Schloss Vollrath als quasi als Marke auch so erkennen, dass sie immer sagen, ich weiß genau, was ich davon bekomme, und bin ich aber überzeugt, da wir ein gutes Team sind und vorhin hatten wir angesprochen, nicht unbedingt wie im Familienbetrieb es einen abrupten Wechsel gibt, wird auch dann, selbst wenn ich nicht mehr da bin, ja, so wie der Jochen, wie unser Vertrieb, sie sind alle ja dann weiter da, möchte ich mal sagen, soll es so gemacht sein, dass man es gar nicht merkt, dass es einen Wechsel gibt.
Jochen, welche Headline kannst du dir vorstellen, wird irgendwann mal in den Journalien auftauchen, wenn es heißt, Ralf Bengel hat Schloss Vollraths verlassen?
Ne, ich glaube, der Ralf hat einfach mit dem Startschuss zu dem Neubau von dem Keller einfach einen Footprint hier hinterlassen, der Jahrhunderte überdauert. Also ich meine, das ist unumgänglich, ja, weil das ist aber auch einer der wichtigsten Veränderungen hier auf Schloss Vollraths in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten einfach sein wird.
Ja, und die Öko-Umstellung hat er ja auch begleitet, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war auch ein wichtiger Schuss gewesen, aber ich glaube, der Keller einfach
ist nochmal.
Okay. Wird einfach überdauern und ist halt, Schloss Vollraths ist über Jahrhunderte hin gewachsen, ja, es ist immer größer geworden und das ist halt jetzt der nächste Teil, der zu dem Wachstum von Schloss Vollraths dazu beigetragen hat. Und ich meine, da war der Ralf der Initiator da dafür und auf jeden Fall ein wichtiger Kollege, Mitarbeiter, Familienteil von Schloss Vollraths, der das einfach vorangetrieben hat.
Und was wünschst du dir für die Zukunft?
Dass man mit diesem neuen Keller weiterhin so schöne Weine erzeugen können und uns noch weiterentwickeln und noch bessere Weine, noch spannendere Weine erzeugen können, die dann auch vielleicht Jahrhunderte überdauern können.
Ja, dieser Schlossberg ist ja, wie gesagt, ich bin ihm letztens begegnet. Was hast du jetzt für einen Jahrgang?
2020
ist das. 2020, ich glaube, das war entweder auch 2020 oder 19.
Okay.
Vielleicht war es auch 2020.
Also ich finde, hier ist in der Nase der Feuerstein.
Ja, das ist einfach. Genau, das, was er vorhin angesprochen hat. Ne? Also dieses Terroir, diese Erkennbarkeit, glaube ich, ist in diesem Wein ganz besonders drin, ne? Diese Feuersteinaromatik unglaublich schön ausgeprägt.
Und das ist für mich das Sinnbild Schloss Vollraths und das Sinnbild von Schlossberg. Einfach ganz klar das Terroir Schloss Vollraths.
Das ist ein Wein, der sehr viel Fokus hat. Nicht breit wird im Mundraum, sondern immer so klare Kante zeigt. Ja. Wie der Frucht reinkommt und dann allmählich baut sich so ein bisschen hinten raus so eine Salzigkeit auf, genau. Richtung Finale, und die bleibt auch. Und so wird der Wein sozusagen von dieser Salzigkeit, von der Säure, kriegt er nochmal Auftrieb am Schluss, ist aber sehr in der Spur. Ja. Und Frucht ist am Anfang stärker und zieht sich aber dann natürlich durch, ohne im Vordergrund zu stehen. Ja. Das ist kein so von der Frucht stark getriebener Wein, aber einer, der sie in jedem Moment aber trotzdem zeigt.
Ja, ja. Und du sprichst ja an, diese Salzigkeit, diese Mineralität einfach. Das ist das Sinnbild von unseren Böden. Ja, die sind die Ausläufer von Kaunas-Quarzit, dieses quarzitige Gestein.
Das ist ja sehr spannend, sehr fruchtkomplex, sehr anspruchsvoll. Und das der Cabernet, das war auf einem hohen Niveau Spaß.
Mehr, genau. Ne?
Genuss und Spaß, und das war unmittelbarer. Ne? Der hat einem nicht so. Der Schlossberg gibt einem ja fast auch noch ein paar Rätsel auf. Ne? Da kann man nochmal nachspüren. Und bei dem Cabernet hat man das Gefühl, ja, also Will to Please, aber auch auf einem schönen Level, ohne da irgendwie kitschig zu sein. Überhaupt nicht.
Ja, bei dem Schlossberg wird es halt spannend sein, die nächsten Entwicklungen.
Genau.
Ich finde immer, der Jahr für Jahr, wenn man den wieder jetzt probiert, gibt es immer wieder neue Facetten. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein spannender Wein für die nächsten Jahre.
Ihr zwei, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier heute bei Genuss im Bus dabei seid. Und ich bin mir ganz sicher, auch die Hörerinnen und Hörer werden Spaß haben beim Anhören.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Es war nicht nur Genuss, es hat auch Spaß gemacht mit dir.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir trinken noch einen Wein danach.
Supi, lasst euch gut gehen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit zwei Schlüsselfiguren des berühmten und traditionsreichen Schloss Vollraths im Rheingau. Dem Geschäftsführer Ralf Bengel und dem Kellermeister Jochen Bug. Spätestens dann, wenn die beiden mit dem gesamten Team von Schloss Vollraths am 24. August die Einweihung des neuen Kellers feiern, solltet ihr eine Reise in den Rheingau einplanen und für ein paar Stunden bei Musik, Wein und gutem Essen den Charme von Schloss Vollraths genießen. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus. Dann noch einmal mit einem jungen Winzer aus Franken, der im Weinbau eine neue Lebensperspektive gefunden hat. Also, schaltet wieder ein, wenn am 12. Juli die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.